Ja, aber ob das jetzt direkt mit Heroku vergleichbar ist, da kann man jetzt irgendwie drüber streiten.
Oder ist das vielleicht Metroidvania?
Das ist Metroidvania, ja. Ja, Netlify ist ein Metroidvania, glaube ich. Ja.
Autoweird FM.
Einen wunderschönen guten Abend, Internet. Einen wunderschönen guten Abend, Welt. Einen wunderschönen guten Abend, Benedikt. Wie geht's dir soweit? Hast du deinen Mund leer?
Gut geht's mir, Holger. Wo ist eigentlich deine Tastatur?
Meine Tastatur ist, hat den Weg alles Flüssigen genommen. Nee, muss noch ein bisschen trocknen. Hm. Ja, mal gucken. Es lässt mich völlig kalt, dass meine Tastatur ein bisschen gebadet wurde. Ja, sehr schön. Wir haben es nach, weiß ich nicht. Also ich glaube, so schnell hintereinander haben wir es, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist,
nee.
Ich glaube, der zweiwöchige Schlagzeilrhythmus, der ist da.
Der ist wieder da, ne? Wir sind wieder richtig im Game, oder?
Wir sind im Game, ja. Wir sind hier im Friedrichstadt. Wann ist das eigentlich, das letzte Mal, seit, dass wir hier aufgenommen haben, wie lange ist das denn her?
Kannst du es mal erinnern? Ich glaube, die letzte Folge auf dem Stream war irgendwann im Mai oder so. Also, es ist schon lange, lange, lange ist es her.
Aber, ja, wie fühlt sich das für dich an? Wie ist das so für dich?
Es ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung für mich. Ich komme mir vor wie, ich sehe mich selber hier sitzen vor 2 Jahren ungefähr.
Ja.
Als ich noch ein anderer Mensch war, weißt du?
Warst du
ein anderer Mensch? Mein Leben, da stand ich noch an einem anderen Punkt in meinem Leben.
Ja.
Jetzt.
Das war quasi, du hast die Turborutsche in eine andere Welt genommen.
Genau. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenkommen. Es ist ja auch im Prinzip die Weihnachtsfolge. Wenn ich das richtig sehe, oder?
Das ist, glaube ich, nicht weihnachtsvoll.
Hast du was vorbereitet? Sollen wir irgendwie vielleicht ein Lied singen oder möchtest du ein Gedicht aufsagen? Oder hast du ein paar Plätzchen oder irgendwas? Dass wir hier so ein bisschen, weil ich hier ist noch nicht so eine richtige Weihnachtsstimmung, Holger. Ich finde es irgendwie nicht so weihnachtlich.
Du musst dazu, also das ist irgendwas, was dich jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschen sollte. Hier ist jetzt auch nicht so richtig Weihnachten. Ne? Also es ist Weihnachten, findet hier nur so am Rand.
Glaubst du nicht ans Christkind?
Das schon. Aber das kommt ja sowieso.
Ja.
Das kommt ja sowieso.
Hast du dir denn schon überlegt, was du dir dieses Jahr selber zu Weihnachten schenken möchtest?
Nee, in der Tat noch nicht. In der Tat noch nicht. Das weiß ich nicht. Bin gerade allerdings nicht so, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mal, was im Switch Store so los ist. Das ist damit, weil ich hatte jetzt beim Switch Store den Fall gehabt. Ich musste Spiele runterschmeißen, weil ich einfach zu viel drauf, ich muss das mit dieses SD-Karten-Ding muss ich mal machen.
Ach, hast du das noch nicht?
Nee.
Ich habe mir da direkt, keine Ahnung, 500 Gigabyte irgendwas.
Ja, das muss ich auch mal machen. Das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt Dorfromantik, habe ich jetzt wieder runtergeschmissen.
Ach, echt?
Ja.
Na, krass.
Weil ich habe jetzt irgendwie...
Hast du ein bisschen Platzprobleme gekommen?
Ich habe Platzprobleme gekriegt, weil ich habe letztens ja im Switch-Store zugeschlagen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt auch kein Spiel, was ich jetzt dringend noch auf meinen Pile of Shame legen müsste.
Also Inscription solltest du drauflegen.
Ja, aber das kriege ich ja wahrscheinlich irgendwann für ein
Apple und Ei.
Für ein Apple und Ei, weil ich gerade, ich werde es gerade nicht spielen, von daher. Also muss ich es jetzt auch noch nicht kaufen.
Wieso, was spielst du gerade?
Ori and the Blind Forest.
Ja,
also den zweiten Teil von dem ersten, und ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel.
Den zweiten Teil von dem ersten, ja, finde ich,
das
finde ich gut. Ist nicht der zweite Teil Ori and the Will of the Wisp?
Das ist das auch. Blind Forest, erster Teil, Will of the Wisp, eben das Spiel Will of the Wisp. Genau, siehst du, ich bin in dieser Thematik drin, aber ich finde, dass das
ist ja so ein Metroidvania, ne?
Das ist ein Metroidvania, aber das ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Es steuert sich schön knackig. Es ist auch wirklich schon recht knackig schwer.
Hat es auch einen hohen Polish?
Es hat einen sehr hohen Polish. Ich bin mir so, ob das Polish gar nicht sicher, ob das jetzt nicht vielleicht sogar das bessere Jump'n'Run neben Super Mario Odyssey ist.
Ja. Naja, ich meine, jetzt vergleichst du natürlich Äpfel mit Bieren. Ne?
Doch, komm jetzt. Kannst du nicht...
Also Mario Odyssey ist ja, wie du gesagt hast, ein Jump'n'Run. Und Ori ist ja halt ein Metroidvania. Das ist ja eigentlich, das ist ja komplett was anderes.
Aber hat Mario Odyssey nicht auch Metroidvania-Elemente?
Metroidvania-Elemente würde ich sagen, nein. Weil Metroidvania...
Da würde ich dir widersprechen.
Metroidvania ist ja die Kombination aus Metroid-Spielen und Castlevania. Und da gehört für mich zu viel Backtracking zu machen. Backtracking hat es, Mario Odyssey, weil wenn du durch bist, dann kannst du in alle Welten zurückgehen, kannst noch die ganzen Sterne aufsammeln, kannst noch Geheimnisse entdecken und so. Ja, aber was halt auch wichtig bei einem Metroidvania ist, dass du zusätzliche Fähigkeiten dazu bekommst, die dir neue Wege eröffnen. Und das sehe ich jetzt bei Mario Odyssey eigentlich gar nicht. Du hast zwar diesen Hut irgendwie, mit dem du verschiedene Fähigkeiten bekommen kannst.
Aber ich glaube, es ist schon so, dass du später in Bereiche kommst, die du vorher, also wenn du jetzt noch mal ein Level neu machst, kommst du, glaube ich, in andere Bereiche noch rein. Gab es nicht noch andere Fähigkeiten?
Ja, also wie gesagt, wenn du es ja einmal durch hast, dann kommst du ja da hier Dark Side of the Moon und so kannst du ja dann machen. Und du kannst auch alle Level noch mal besuchen, du kannst alle 1000 Monde noch sammeln und kannst wahrscheinlich, wenn du noch mehr Monde hast, noch mehr Sachen machen. Aber trotzdem würde ich mich schwer tun, Mario Odyssey als Metroidvania zu bezeichnen.
Na gut, okay. Finde ich gut, dass ich dich damit so an die Grenzen gebracht habe. Das mag ich. Und ich, ja. Also es lässt sich aber auch nicht kalt.
Ich finde gut, dass wir es besprochen haben. Und das war eigentlich auch das Folgenthema, was ich heute besprechen wollte.
Ja.
Insofern.
Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast gesagt, Inscription liegt bei dir auf dem Nachttisch.
Ich spiele gerade Inscription. Es ist ein,
Ist das ein Metroidvania?
Es ist kein Metroidvania. Es ist ein Roguelite. Es ist ein Roguelite-Kartenspiel mit Escape Room-Elementen. Und das ist eine Kombination, die ich so noch nicht gesehen habe.
Hat es denn diesen krassen Twist, von dem alle reden?
Ich bin ja noch nicht durch. Ich habe ja heute auf dem Weg hierher, im Zug, habe ich es endlich geschafft, den einen Boss zu legen, der mich immer platt gemacht hat. Und bin jetzt beim vermeintlich letzten Boss, aber da ja viele von einem Twist reden, vermute ich, dass da vielleicht noch was kommt. Oder vielleicht war der Twist einfach schon und der war für mich nicht so twistig, dass ich dachte, boah, was für ein Twist. Aber ich habe jetzt schon irgendwie Erwartungen, dass da noch was Krasses passiert, wenn ich das geschafft habe.
Ja, plötzlich wird das ein ganz anderes Spiel. Also ich warte auch, dass das irgendwie von einem Kartenspiel plötzlich zu einem Rennspiel wird oder so.
Ja.
Dass da plötzlich, weiß nicht.
Ja, ansonsten habe ich noch It Takes Two gekauft, weil ich das mit meiner Frau spielen wollte, aber habe es bis jetzt noch nicht geschafft, überhaupt zu spielen.
Das, ja.
Aber das wurde ja auch sehr hoch gelobt. Das wurde richtig abgefeiert überall.
Ja, das ist richtig. Das sieht gut aus. Das ist ein sehr schönes Spiel, glaube ich. Das ist, ich glaube, ich muss mir mal wieder, soll ich mir mal lauter
reden? Nee, mach mal so, wie du bist. Das kann man alles in der Postproduktion noch regeln.
Na gut.
Nee, ansonsten habe ich, glaube ich, auch nicht so wirklich was weltbewegend Neues zu berichten.
Was ist bei dir passiert? Was macht die Tastaturlage?
Seit wir letztes Mal gesprochen haben.
Was macht die Tastaturlage bei dir? Du möchtest.
Ich bin kurz davor, mir auch so eine Tastatur zu holen, wie du hast, weil.
Luffy R75.
Ja. Ich weiß nicht, ob die R oder diese Halo.
Leute, wir verlinken das für euch. In den Kommentaren.
Nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu drücken.
Ja, das ist richtig, ja. Ja.
Nee.
Das ist das Thema. Sonst hardwaremäßig ist bei dir alles gut?
Ist alles beim Alten eigentlich. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich jetzt von dem Setup, den du hier hast, quasi einen großen Monitor mit Laptop aufgeklappt und Laptop-Monitor als zweiten Monitor, bin ich jetzt weg. Hin zu zwei große Monitore, wobei ich den zweiten Monitor im Hochkantmodus benutze.
Hast du denn 32 oder 27 Zoll?
Der eine Monitor ist 27, den benutze ich jetzt im Hochkant. Und der andere ist 32 Zoll.
Ich überlege auch noch, ob mir hier nicht noch eine Multi-Monitor-Konfiguration Sinn machen würde. Aber
dann brauchst du auf jeden Fall das CalDigit TS4.
Das kann sein, ja.
Das brauchst du dann noch, das ist dann alternativlos.
Ja, ich probiere jetzt hier mit so einem Stream-Deck rum. Das ist ja, finde ich, sehr praktisch. Aber das brauche ich auch nur
für das braucht man eigentlich nie, ne? Machst du damit irgendwas beim Programmieren? Hast du da zum Beispiel den, Extract-Interface Refactoring-Knopf draufgelegt?
Dafür wäre das, das könnte man tun. Aber ich habe es natürlich wie so vieles fürs Gitarrespielen.
Ja. Ich sehe diverse Dinge fürs Gitarrespielen.
Dieser
Raum ist sehr gitarrengeprägt. Hier stehen zum Beispiel zwei Gitarren einfach rum.
Ja.
Hast du dir eine neue Gitarre gekauft und mir nichts davon erzählt?
Die habe ich schon länger jetzt, aber die ist eher neu, ja.
Da hast du mir nichts von erzählt.
Möchtest du darüber reden jetzt? Weil
bist du da dem Rat von deinem, ich habe leider gerade den Namen nicht parat, von deinem Kumpel gefolgt, der Gitarre spielt und der dir gesagt hat, Holger, du kannst zwar eine Gitarre für 500 Euro nehmen, aber wenn du einfach eine nimmst, die dreimal so teuer ist, dann hast du halt einfach eine Gitarre, die 1500 kostet.
Das ist, von dem Kollegen, hallo Marc, möchte ich auch noch mal kurz berichten. Der hat letztens, nachdem er auf dem Trip war, ich lass das mit dem Gitarre spielen. ich werde Eremit und weil das ist sowieso alles, kriege ich letztens von dem eine Nachricht. Sag mal, Holger, meinst du, das ist eine gute Idee, wenn ich jetzt für 5.000 Euro ein neues Gitarren-Equipment kaufe? Ach so. Na gut.
Ja.
Das ist sehr sympathisch. Ja, das
einfach,
sehr
mal, einfach mal kurz entschlossen sein.
Das finde ich sehr gut. Die ist gar nicht so teuer. Die ist, ich brauche ja zwei Gitarren mit zwei verschiedenen Stimmungen.
Ja, klar. Weil sonst müsste man ja ständig umstimmen.
Das ist richtig,
ja. Und manchmal ist man ja in der Einstimmung und manchmal ist man in der anderen Stimmung.
Das ist richtig, ja. Nö.
Hast du sonst noch irgendwas zu berichten?
Ich muss überlegen, seitdem man, ja, nö.
Man merkt direkt, wenn man wieder so in diesem zweiwöchigen Rhythmus ist, dann gibt es einfach auch nicht so viel zu erzählen. Man hat sich nicht mehr so viel zu sagen.
Irgendwie. Ja, ja. Ich muss mal kurz gucken. Hier, gerade ist hier das Bild einfach ausgegangen. Das muss ich verhindern. Das muss ich verhindern.
Ich kann ja vielleicht schon mal in den nächsten Folgenabschnitt überleiten.
Dann,
denn regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen natürlich, was jetzt folgt. Und das ist die Eröffnung des Bieres des Abends.
Das können wir tun, ja. Warum kommt denn jetzt?
Während du da vorne hilflos auf deinem Dings rumklickst, hole ich mir mal die drei Dosen hier rüber.
Hol dir einfach
und werde einfach mal verlesen für die Hörer, die ja mit uns hier sind,
ja,
was es heute zu trinken gibt.
Finde ich gut.
Du hast entschieden, dass es heute drei Biere geben soll. Das heißt, das wird eine dreibierige Folge.
Wir schauen mal,
wie weit wir kommen. Also, wir haben hier auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall öffnen werden, ein Brewhard Mango Unchained.
Mhm.
Das ist ein Ultra-Fruited Imperial Sour.
Das Ding ist, das ist ein Sauerbier. Wir sind jetzt bisher, also es gibt
Ich möchte noch kurz sagen, Leute, die sich auskennen, Imperial heißt immer, dass es mehr ABM hat, ne?
Ja, ja, genau. Das Ding ist, es gibt ja bei dir gibt es so zwei Strömungen. Du bist ja eigentlich, bist du so ein Pilztrinker? Du bist ja eigentlich auch so ein Pilztrinker, der ja auch mal einen Pilz aus einer schönen Dose trinken möchte. Mhm. Aber du möchtest ja manchmal was Neues haben. Aber ich habe bisher jetzt noch nicht gefunden, was du neben IPA irgendwie, neben IPA und Pilz, was du da.
Ja.
Und Sauerbier ist es meistens nicht, aber ich mag Sauerbier ganz gerne.
Deshalb bin ich sehr gerne bereit, das mit dir zu trinken. Dann haben wir hier noch von der Crack Brewery das Perfect Kashmir. Das ist einfach mal ein Double Dry Hopped Double IPA.
Mhm.
Im Holy Craft, wo wir es gekauft haben, stand, dass es ein NIPA ist. Mhm. Aber jetzt steht hier Double Dry Hop Double IPA.
Gucken wir mal, was
kommt hier mit 8% daher. Schauen wir mal.
Ja.
Und dann haben wir hier noch ein ganz profanes Blechbrut Greenhorn. Das ist ein IPA. Das ist ein obergäriges Starkbier.
Mhm.
Ich gucke gerade und versuche herauszufinden, wie viel Prozent es hat. Oh, 6,8.
Also ich rein, ja, keine Ahnung, müssen wir gucken. Also ich
sag mal so, wenn wir alle drei schaffen, dann würde ich ja das Blechbrut in die Mitte stellen.
Genau, ja, aber ich würde dann, wir machen das davon abhängig,
wie lang die Folge wird, weil ich hatte ja gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, ich sehe nicht, dass wir da länger als eine halbe Stunde drüber reden können.
Nee, das können wir durchaus tun, aber wenn wir das jetzt abhängig machen von der Länge der Folge, dann wir machen das davon abhängig, wie dir das sauer schmeckt.
Ich mache jetzt einfach das Brewart Mango Unchained mal auf, ne?
Jetzt schon?
Ja.
Na gut.
Achtung.
Ah, schön.
Es riecht sehr mangomäßig.
Ja, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt, du.
Reiche ich das mal vorsichtig über den Tisch.
Mhm.
Hier sind ja schon andere Sachen verschüttet worden am heutigen Tage, deshalb muss man da immer schön vorsichtig sein.
Ja.
Dann
sind wir hier, Prost, wohl.
Zum Wohl. Wir versuchen es mal wieder mit einem Sour.
Boah, riecht das gut, ey. Boah, das riecht schon. Na, Mango, ist das Mango?
Mhm.
Ja.
Also ich sag mal so, wenn mir das einer hinstellen würde, ohne Kommentar,
ja,
und ich würde es trinken, würde ich nicht sagen, boah, das ist aber ein geiles Bier. Da würde ich eher sagen, das ist aber ein fruchtiger Cocktail.
Ja, nee, das
haut mich. Du bist ein bisschen jetzt enttäuscht. Nee,
das haut mich jetzt auch nicht
so um. Du hast irgendwie ein bisschen gedacht, da ist jetzt ein bisschen mehr irgendwie, ne?
Nee, das haut mich jetzt auch nicht so um. Also, weil es ist mir nicht sauer genug.
Ja.
Und
jetzt möchte ich dich direkt in den Arm nehmen und dich trösten.
Ja, ich will jetzt auch nicht mehr aufnehmen.
Ja.
Scheiße, du. Das muss ich jetzt, müssen wir das austrinken.
Du bist jetzt enttäuscht, Holger.
Ich bin jetzt enttäuscht, ja.
Ja.
Oh, was machen wir
aber
denn
es ist
jetzt
nicht so schlimm. Es ist auch okay, dass du enttäuscht bist, Holger. Ich bin jetzt Vater. So funktioniert das mit Kindern.
Ach so, okay.
Das ist nämlich, das ist für alle Leute, die keine Kinder haben, die Leute, die Kinder haben, werden es wissen. Man muss Kleinkindern immer sagen, wie sie sich fühlen, damit sie lernen, ihre Gefühle zu erkennen. Ach so. Das ist en vogue gerade. Aber man darf es auch nicht, man darf es nicht als Fakt hinstellen, sondern man muss sagen, du bist jetzt enttäuscht, oder? Damit das Kind noch die Möglichkeit hat zu sagen, nee, das fühlt sich gerade anders an. Ich bin gerade eigentlich sauer.
Ja, ich bin entrüstet.
Ja. Ich mache mich da jetzt so drüber lustig, aber es ist etwas, womit meine Frau und ich sehr lange ziemlich krass bei unserem Sohn gestruggelt haben. Und wir sind jetzt so seit, sag ich mal, anderthalb Wochen, zwei, drei Wochen, haben wir das Gefühl, dass wir es endlich einigermaßen kapiert haben, wie das funktioniert mit dem Parenting. Und das hat unser Zusammenleben zu Hause doch drastisch verbessert, muss ich gestehen. Confessions, Real Talk.
Ja,
bei
Auto Weird
FM, Real Talk.
Ich bin gerade
dem Holger fällt gerade alles aus dem Gesicht. So, scheiße, was sag ich denn jetzt? Jetzt fängt er hier mit solchen Sachen
ich
an.
Ich bin jetzt völlig, völlig.
Und ich wollte gerade Furzwitze machen.
Ja. Ja, ich wollte meine Lieblings-Jürgen von der Lippe-Witze erzählen, aber ja.
Ja. Du bist jetzt überrascht, Holger, ne?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, also es ist ja nicht, wir reden ja in unseren WhatsApp-Sprachnachrichten des Öfteren über das Thema, dass, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich öffentlich da drauf jetzt, es gibt ja die Position des, also es gibt die Position des privaten Benedikt und es gibt die Position des privaten Holgers. Aber die
lassen wir ja nicht hier raus. Ne? Wir sind ja Showmänner.
Aber wir sind ja auch öffentliche, wir sind Menschen der Öffentlichkeit. Ja, wir sind also der öffentliche Holger.
Wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie wir, dann.
Ja. Wir beide sind ja, also wir sind ja so wie Manuel Neuer nach dem Fußballspiel sich politisch korrekt vor der Kamera äußert. Wir sagen, nee, es hat heute nicht gereicht. Ja. Weil wir haben die PS nicht auf den Platz gekriegt.
Ja.
Das ist, was wir so machen.
Ja.
Ja. Gut. Nee, aber cool, das läuft bei euch. Mhm. Das ist, ja.
Jetzt freust du dich für mich, ne, Holger?
Jetzt. Nö, tue ich nicht. Nö.
Gut. Damit hätten wir das auch abgearbeitet.
Haben wir das geschafft? Reicht das jetzt auch, oder?
Ja, jetzt kannst du eigentlich ausmachen.
Ja, Leute, Leute, reicht mir das oder müssen wir jetzt auch noch irgendwie was Richtiges?
Also, Thema. Ja. Thema der heutigen Folge.
Thema,
ich muss erstmal vorweg schicken, damit ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin völlig unvorbereitet. Aber Holger ist richtig krass vorbereitet. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt nur im Prinzip so eine Halbfrage und vielleicht eine These mitgebracht.
Naja.
Und Holger bringt den ganzen Qualitätscontent jetzt hier rein.
Das ist richtig.
Wir wollen uns nämlich heute darüber unterhalten, was denn eigentlich von Zertifizierung zu halten ist in der Softwareentwicklung.
Mhm.
Die ganzen Java-Oppas unter uns, also ich zum Beispiel, wir kennen ja noch von früher den, wie ist nochmal das, Sun
SCJP, oder nicht?
Sun Certified Developer, ne?
Ich meine SCJP,
Sun
Certified Java Programmer.
Das ist nämlich dann, wenn man auch mal weiß, wie ein File- und Input-Stream eigentlich richtig funktioniert.
Ja, cool.
Da werden nämlich die richtig relevanten Sachen wurden da, glaube ich, gefragt. Und ich habe dir auch vorher schon gesagt, dass ich nie eine Zertifizierung gemacht habe und eigentlich gar keine Ahnung davon habe. Du hast ja jetzt kürzlich eine AWS-Zertifizierung gemacht.
Ja.
Und damit möchte ich gerne die restliche Stunde des Podcasts überlassen.
Ich werde jetzt sehr langsam was darüber. Also, das stimmt. Ich habe eine AWS-Zertifizierung gemacht. Mir ist gerade eingefallen, auch in der im Disclaimer von der Zertifizierung steht aber allerdings drin, ich darf vom Inhalt der Zertifizierung gar nicht so viel erzählen.
Also, das ist verdammt.
Also, keine Ahnung. Also, die wollen jetzt nicht, dass ich irgendwelche Fragen, da werde ich, glaube ich, gar nicht großartig drauf eingehen können. Allerdings, ein paar Sachen denke ich schon, kann ich darüber erzählen.
Also, was mich ehrlich richtig brennend interessieren würde, ist, was da eigentlich für Fragen gestellt
werden. Genau, nee. Also, Frage 13. Weil, also, Frage 12 und 14 sind ja wie.
Aber ich denke, man kann ja sicherlich über den Charakter der Fragen was sagen, oder?
So. Nein, natürlich. Ich werde jetzt hier nicht.
Und welche Services so besprochen werden, darf man das vielleicht auch sagen, so high-level-mäßig?
Das steht ja schon in den Zertifizierungsgrundlagen drin. Das
gut.
Aber, ja. Also, ich habe eine Zertifizierung gemacht.
Erstmal, wie kam es auf die Idee, das zu machen?
Du bist jetzt also, ich habe ja letztens.
Ich bin so ein bisschen Johannes Bekerner-mäßig unterwegs.
Also Markus Lanz-mäßig, weil ich hab ja letztens.
Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit?
Ich hab ja letztens den Tweet abgesetzt, dass ich ja noch eine Folge vom letzten Mal auf der Festplatte stehen habe. Und ich habe dich mit Markus Lanz verglichen und es gab Leute auf Twitter, schöne Grüße, die das kritisiert haben.
Ich bin nicht mehr bei Twitter, Holger.
Du bist okay. Ich habe schon.
Ich habe das nicht mitbekommen. Ich, das ist, naja.
Ja, okay, na gut.
Das ist mir zu sehr right-wing im Moment.
Das ist richtig, ja. Das
ich bin jetzt bei Mastodon. Ich mache auch immer eine Content-Warnung, wenn ich irgendwas poste.
Das stimmt, ja. Johannes Begerner. Nee, wie kam es dazu? Ich hatte mit AWS mal schon so ein bisschen was zu tun. Im letzten Projekt hatte ich ein bisschen mehr mit AWS zu tun. Mir fehlte allerdings so ein bisschen so der rote Faden.
Ein bisschen der Durchblick in diesem ganzen Service-Zone.
Genau, genau.
Einfach mal
genau.
So ein bisschen die Orientierung.
Und dann habe ich einen Kurs gesucht. Also irgendwas, was mir mal so ein bisschen einfach so ein paar Kernfragen beantwortet. Hier IAM, Berechtigungskonzept, kennst du vielleicht. Und was hier Verschlüsselungskonzept, das waren so Konzepte, die liegen da so irgendwie quer drüber. Da wollte ich ein bisschen was drüber wissen. Da hatte ich jetzt bei Cloud Guru.
Mhm. Ist das so wie A Spring Guru? Ist das dieselbe?
Vielleicht.
Weil es gab immer diesen Spring-Guru-Typ, der halt, glaube ich, auch so auf so Prüfungen irgendwie was, also auf jeden Fall ganz so einen Blog.
Vielleicht.
Ihr seht schon, ich habe Halbwissen. Ich habe ja gesagt, ich bringe hier nicht viel mit.
Vielleicht. Auf jeden Fall, man kann, das ist halt ein Video, da kannst du Videokurse machen. Mhm. Und relativ umfangreich. Und das Ding hat eigentlich, also den Kurs, den ich mir ausgesucht habe, der ist der Vorbereitungskurs zu diesem Zertifikat, der AWS Certified Developer. Und den fand ich ganz gut. Hab den allerdings nicht gemacht mit dem Ziel, dieses Zertifikat zu machen, sondern ich wollte einfach was lernen.
Ja.
Also ich wollte diese Lücke schließen. Und dann war ich dann irgendwann fertig damit. Und dachte mir, naja, jetzt hast du das fertig. Wie schwer kann dann diese Prüfung noch sein?
Ja. Das heißt, du dachtest dir, die Prüfung ist ja einfach, die kann ich einfach mal mitnehmen und dann habe ich's. Oder?
Genau.
Hast du dir gedacht, boah, wenn ich jetzt dieses Zertifikat noch habe, dann sieht das ja noch irgendwie cooler in meinem Lebenslauf aus?
Nee, eigentlich.
Das war ja so ein Mitnahmeeffekt, ne?
Was heißt Mitnahmeeffekt? Das war eher so ein fast schon so ein OCD-Ding. Also wenn ich das jetzt schon so weit habe, dann kann ich das auch noch irgendwie fertig machen und dann und dann kann ich mir das auch noch irgendwie an der Wand hängen. Also das jetzt, ich habe da jetzt gar nicht so großartig. Also ja. Habe ich jetzt nicht großartig drüber nachgedacht, sondern einfach nur, es ist so, dass hier die Firma leicht davon profitiert, wenn ich so ein Zertifikat habe. Das gibt irgendwelche Boni für irgendwas. Und
für die Manager.
Es gibt Boni für die Manager und dann mögen Manager mich lieber.
Ja.
Ich mag es ja, wenn ich gemocht werde. Und habe das dann einfach gemacht.
Mhm. Punkt. Achso, da fällt mir gerade ein, zählen wir unter das Thema Zertifikate auch so Sachen wie bei Coursera den Kurs machen und am Ende die Prüfung ablegen und dann da irgendwie so ein digitales Zertifikat kriegen?
Ich würde das da drunter legen, ja.
Achso, das hätte ich jetzt nicht da drunter gelegt.
Du hast mir doch gerade gesagt,
dass irgendwie ist das für mich was anderes, so ein Sun Developer Dingens oder so ein AWS Dingens, das ist irgendwie was anderes als so ein Coursera Zertifikat für mich.
Weiß ich nicht. Ja, also aber das Ding, lass uns das einfach mit reinnehmen, weil die Folge, also wir kriegen das
die Folge länger.
Ja, wir kriegen das.
Das kriegen wir ja nie eine halbe Stunde vor.
Ja, aber
also dann muss ich mich korrigieren. Ich habe bei Coursera habe ich den Functional Programming in Scala gemacht.
Habe ich auch gemacht, ja.
Der ist aber schon ewig lange her. Das war noch zu Scala 2 Zeiten, du. Ganz, ganz dunkle Vorzeit hier. I can build from und so ein Scheiß.
Mhm.
Genau, das habe ich gemacht. Und dann habe ich das Elements of Computing Systems Thema, das Nand to Tetris habe ich gemacht.
Ja, würde ich jetzt, also ich habe danach noch so ein Kotlin-Zertifikat gemacht.
Mhm. Also auch bei Coursera.
Auch bei Coursera. Von den Kotlin-Leuten selber. Also von JetBrains, ja, und von den Leuten, die irgendwie am Compiler werkeln.
Also, ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob wir da eine halbe Stunde drüber, aber ich habe mehrere Fragen.
Okay.
Erste Frage ist natürlich, ich finde schon interessant, was wird da genau, also jetzt ohne natürlich dagegen diese Richtlinien zu verstoßen, was ist so der Inhalt?
Mhm.
Bei diesem speziellen Zertifikat interessiert mich. Dann ist die Frage, sollte man ein Zertifikat, was hat man davon, ein Zertifikat zu haben? Ist das heutzutage, macht das noch Sinn, das zu haben?
Mhm.
Was hat man davon, wenn man diesen Videokurs gemacht hat, on top, bringt es was, das Zertifikat zu machen? Und dritte Frage, ganz kurz, würde ich die gerne abhandeln. Sollte man heute überhaupt noch Cloud machen, ja oder nein?
Nee, finde ich gut.
Weil Martin Vorder hat gesagt, Cloud ist scheiße.
Finde ich, ja, vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Weil das kann man ja relativ zügig beantworten.
Ja, einfach mal ganz kurz.
Mhm.
Deine Antwort. Nein.
Nee, lass mich kurz zusammenfassen.
Also Inhalt.
Lass mich kurz nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Mhm.
Du willst lieber vorne anfangen, ne?
Ich möchte
lieber vorne. Du bist noch im Wo anfangen, wo aufhören Bereich, bist du gerade noch vom Thema.
Also, um das vorwegzunehmen, das war nach dem Videokurs noch relativ viel Arbeit, viel Detailarbeit, um jetzt da anzukommen, die Prüfungen zu bestehen. Es gibt halt irgendwie so ein paar Testprüfungen, die man machen kann.
Ach so, dann hast du dir so diese Videos angeguckt und hast gedacht, oh, da kommen ja manchmal die Testprüfung, wie schwer kann das denn schon sein?
Ja,
also es gibt. Und dann so erste Frage, oh. So? War das so ungefähr?
Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und das heißt, zwischen den Videos und den Prüfungen ist schon aus meiner Sicht ein Gap. Und man muss da schon noch ein bisschen was für machen. Punkt. Das ist irgendwie so. Ich glaube allerdings, dass mir das auf der einen Seite das Fluglevel von den Kursen gereicht hätte.
Ja.
Gleichzeitig fand ich es ganz gut, sich da nochmal detaillierter mit diesen Themen. Mhm. Also so ein bisschen Detailwissen da aufzubauen. Ja. Das fand ich ganz gut.
So ein bisschen ins Detail zu gehen, ne? Ja. Also ein bisschen nachzubohren. Wie ist das denn jetzt hier mit dem AIM und dann so eine Ahn und dann gibt's da solche Sachen und Berechtigungen. S3 Object Read nur, ne? Und nicht nur Write und Read und so. Ich kenne mich aus.
Das ist so, ja.
Habe ich gerade bei ChatGPT gelesen, oder wie das heißt.
Okay. Ja. Sub draußen. Ich glaube, Marokko hat gewonnen.
Ja.
Ja. Was wollte ich sagen?
Wir wollten ein bisschen, glaube ich, mehr auf den Inhalt irgendwie eingehen. Also
auf den Inhalt eingehen, genau. Das ist also war schon so, dass der Videokurs in dem speziellen Fall schon die Themenbereiche abgefrühstückt hat. Aber dann schon etwas oberflächlicher geblieben ist, was die erreichen kann. Und in der Prüfung wird's dann etwas detaillierter. Da wird dann vielleicht auch mal nach einer API gefragt, welche API kann hier verwendet werden. Oder vielleicht, wenn ich jetzt Service A mit Service B verwende, welche Dinge sollte ich tun, um Anforderungen von Kunde B irgendwie zu erreichen.
Okay, also AWS, da gibt's jetzt nicht nur zwei Services, ne?
Ja, da gibt es so drei.
Da gibt es ja ungefähr, ich würde sagen, ist so im Bereich von 50 die Zahl der Zwölf.
Nee, ich glaube mehr. Ich glaube mehr.
Okay, krass.
Ich glaube mehr.
Also das ist erstmal schon mal krass viel. Das, womit so ein so jemand wie ich zu tun hat in seiner täglichen Arbeit, ist S3, EC2 und EKS. Das ist so das, was bei uns Verwendung findet.
Ja.
Und da würde mich interessieren, erstmal, was ist alles in diesem Kurs mit drin, welche Services? Mhm. Und hast du bei allem so gedacht, jo, das ist eigentlich ziemlich, das ist eine gute Sache, kann man gebrauchen. Mhm. Oder waren Sachen dabei, wo du sagst so, ganz ehrlich, das ist echt so ein Ding, das kann man damit einbauen, wenn man ein AWS Account Manager ist und man sein Dings irgendwie steigern will, aber so wirklich brauchen tut man es eigentlich nicht. Weil da kann man ja einfach eine JavaScript-Library für nehmen.
Das ist richtig. Nee, also ich bin ja eher, du kennst ja, wir sind ja alle alte Heroku-Fanboys. Mhm. Also ich fand ja, was Cloud angeht, Heroku total super.
Das ist ein Nonplusultra.
Das ist richtig, nur es war halt auch ein bisschen teuer.
Es war ein bisschen teuer und Salesforce hat es leider irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Nee,
die haben es irgendwie ein bisschen verkackt.
Also es ist echt sehr, sehr schade, weil das war mega.
Weil ich fand die Flughöhe davon ziemlich cool.
Ja.
Es gibt jetzt ein paar Alternativen, glaube ich, Render.io und wie heißt das andere? Ich glaube, Netlify macht auch so ein bisschen was davon. Es gibt Alternativen.
Wie du das jetzt hier so drops, Netlify. Ich glaube, die machen da auch was. Aber du bist der größte Netlify-Fan, weil du hast doch wieder dein Netlify-T-Shirt drunter.
Ja, das ist richtig, ja.
Die hier Fußball-Tabellen-App, die läuft auch auf Netlify.
Das ist richtig, ja.
Dingsbums.
Na klar. Aber ob das jetzt direkt mit Heroku vergleichbar ist, da kann man jetzt irgendwie drüber streiten.
Oder ist das vielleicht Metroidvania?
Ja, Metroidvania, ja. Ja, Netlify ist ein Metroidvania, glaube ich. Ja. Das ist richtig, ja. Ja.
Das fandest du immer gut, deshalb fandest du, glaube ich, Beanstalk nicht so schlecht, oder?
Beanstalk war ein großes Thema, ja, aber was ich vor allem interessant finde, ist dieses ganze Serverless-Geraffel, weil ich das geht ja noch einen Schritt weiter als Beanstalk, das war auch Thema, Lambda, keine Ahnung, DynamoDB, so ganzen Load-Balancer-Gedöns-Dingsbumse da.
Okay.
Und ja, Punkt.
Okay, aber es war sicherlich dabei S3, denke ich mal. Es war ja. AC2 dabei.
Genau.
Es war Lambda dabei.
Ja.
Du hast auch mir, glaube ich, erzählt, es war dieser Simple Queue Service,
SQS. SNS war dabei.
Was war das nochmal? SNS ist das
Simple Notification Service.
Notification Service und SES. Simple Message Service.
SES, Simple E-Mail Service war ja, auch dabei. Okay. Und
also SES ist im Prinzip quasi ein Mail-Server as a Service, oder was?
Ja, sort of, ja.
Also ich würde dich am liebsten jetzt über jeden einzelnen Service fragen, was ist das?
Ja,
weil ich das alles nicht weiß. Aber ich glaube, dann sprengen wir hier so ein bisschen die Folge.
Ne, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ich habe ja gesagt, dass eine halbe Stunde nie im Leben reicht, um das zu besprechen. Wir sind gerade mal bei der ersten Frage, die ich gestellt habe, Holger. Dann lass uns doch nochmal dahin zurückkommen. Ist noch irgendwas anderes, irgendeine andere interessante Geschichte dabei gewesen, die man jetzt auf jeden Fall nennen sollte?
Also von anderen Services, keine Ahnung, CloudWatch, dieser ganze Logging-Zeug war, wie gesagt, Verschlüsselung, Key-Management.
Das ist bestimmt und so. der SCS, der Simple Crypto Service.
Ja, KMS.
Eigentlich ist das total witzig. Bei AWS ist ja alles immer simple. Ja. Würdest du das jetzt, nachdem du den Kurs gemacht hast, würdest du sagen, das stimmt? Ist alles sehr simple? Oder?
Nee.
Siehst du da eine gewisse Komplexität in diesem
Kurs? Leichter. Aber ja, ist schon spannend.
Ich sag mal, Complex Notification Service ist ja auch ein blöder Produkttitel, ne?
Das ist richtig, ja. ich überlege gerade, was war denn sonst noch da? Ach, hier, Code Commit, Cloud Formation und so weiter.
Code Commit.
Ja, das ist letztendlich die GitHub-Variante von.
Oh, das habe ich schon mal gesehen und dachte mir so, boah Leute, das ist echt das SAP der GitHub so ein bisschen.
Ja, das muss ich jetzt sagen, das hat mich jetzt von den. Ich lasse es mir mal so formulieren. Da waren Sachen dabei, die fand ich sehr geil. Hm. Das ganze Code-Commit-Zeug, das hat mich jetzt am wenigsten von den grandiosen Sachen überzeugt.
Ja.
Ich formuliere es mal so rum.
Okay.
Ja. Und da wurde ein bisschen detailliert zugefragt, also keine Ahnung.
Also es waren alle diese Sachen waren erstmal in dem Videokurs und dann kamen die in der Zertifizierung nochmal ein bisschen detaillierter.
Ein bisschen reingeschaut, ob der
Holger das auch alles verstanden hat.
Ein bisschen detaillierter, aber das war alles Multiple-Choice. Viele von den Multiple-Choice-Fragen kann man dann beantworten, indem man einfach Sachen ausschließt.
Mhm.
Das geht und dann bleiben noch ein paar andere übrig. Das kriegt man schon hin. Das ist lustigerweise auch eine Antwortstrategie, die dann im offiziellen AWS Question Answering Guide drinsteht.
Mhm.
Leute, ihr müsst einfach nur so ein bisschen Sachen ausschließen.
Also, bisschen Common Sense einfach, ne?
Und das, was halt irgendwann mich ein bisschen genervt hat, ist, was du sagst mit Common Sense.
Mhm.
Da ist des Öfteren auch so die AWS-Denke oder der AWS-Opinion mit drin. Das ist möglicherweise ist das okay, es mag auch so sein. Es wird gerne oft nach kostengünstigen Fragen, nach kostengünstigen Lösungen gemacht.
Ah, echt?
Und
das ist ja eigentlich nicht im Interesse von AWS, oder?
Ja, da muss man halt irgendwie, zum Beispiel war da eine Frage, da ging es irgendwie drum, diese Lösung, wie kannst du die am kostengünstigsten machen? Keine Ahnung, setzt Service A ein, setzt Service B ein oder baust deine Anwendung so um, dass das so und so macht.
Mhm.
Und dann war halt die, ich hab mich jetzt gedacht, nee, klar, machst du irgendwie, setzt einen Service ein und gut ist. Weil Refactoring, naja, da musst du jetzt ein, zwei Leute dran setzen, die machen das vielleicht in ein paar Stunden oder ein paar Tagen oder Wochen. Kostet auf jeden Fall Geld.
Mhm.
Aber die offizielle Antwort ist jetzt, also die Musterlösung sagt dann, ja nee, klar, musst du refactoren, also musst du Anwendung umbauen, weil dieser Service ist total teuer.
Also den sollte man auf jeden Fall nicht benutzen.
Das geht manchmal um, weiß nicht, da gibt's um bestimmte Team-Topologien, die AWS vorschweben, die man unbedingt einhalten muss, also ja, Punkt.
Okay, aber vom Technischen her war da jetzt was dabei, wo du so dachtest, boah krass, das habe ich ja da mal in dem Projekt, haben wir das mal gebaut, das war ja so eine Scheiße und hier ist einfach so die fertige Lösung, einfach AWS-Service anbinden, fertig. Waren da so Erkenntnisse dabei nach dem Motto, boah, das ist ja echt viel, viel einfacher, wenn man es einfach so macht?
Mm. Weiß ich gerade nicht.
Weil, also man hat ja schon, wenn ich jetzt mal an diesen Simple Queue Service denke, man kann jetzt natürlich auch seine Message Queue irgendwie selber betreiben.
Brauchst einen Kafka, klar.
Brauchst auf jeden Fall einen Kafka.
Obwohl, im Moment, jetzt weiß ich schon, ist irgendwie jemandem das Popcorn aus dem Mund rausgefallen. Das ist ja gar kein Messaging-Service. Was ist das? Ein verteiltes Log oder was ist das?
Ja, aber also ja, keine Ahnung. Da ist jetzt wieder unser Halbwissen am Start, Leute. Vergibt es uns.
Du bist doch so ein Kafka-Typ.
Was ich eigentlich sagen will. Man kann natürlich eine Queue selber betreiben. Ja. Dann hat man auch ein Problem, wenn die Queue abstürzt. Ja. Weil die Queue meistens relativ wichtig ist für ein verteiltes System, weil ja sonst keine Message mehr durchgehen. Mhm. Und jetzt hast du so ein SQS und der läuft einfach.
Ja.
Der ist ja einfach Five Nines, sag ich mal, ist der ja unterwegs, der SQS. Ja. an sowas habe ich jetzt gedacht, dass du denkst, ja krass, der Service ist einfach da, der läuft einfach.
Ja, nein, also das ist ja und nein, also ich habe das mit Queue-System, ich habe das von der freundlichen Alternative aus Redmond, habe ich das mal ein Queue-System eingesetzt. Mhm. Alles gut und super. Mhm. Das Problem ist nur, du kannst es lokal kaum testen. Das ist halt immer so ein kleines Problem. Aber
also, ja, das ist natürlich nochmal ein Aspekt, den man auch nochmal besprechen muss.
Ja, das ist
falls das noch in die halbe Stunde reinpasst.
Möglicherweise, ist es hier in Seattle ist das kein Problem.
Ja.
Aber möglicherweise ist das nur ein Problem in Redmond. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass zumindest tendenziell in dem Kurs ist so war, dass EC2 war ein Thema, aber eher haben die Fragen dahin gedeutet, lass eher vielleicht die Finger davon. Mhm. Also das hatte schon für mich so einen kleinen, leichten Legacy-Anspruch. Mhm. Nutz lieber andere Services, die irgendwie besser dafür geeignet sind.
Das führt eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil wenn ich jetzt AWS wäre, dann hätte ich ja ein Interesse daran, dass die Leute Services machen oder Services nutzen, die sehr stark in der Anwendung verwoben sind, weißt du? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen SQS-Service habe, dann muss ich ja in meiner Anwendung, wenn ich die Queue ansprechen will, einen AWS-SDK benutzen und meinen Anwendungscode quasi da drauf programmieren. Das heißt, SQS ist ein Service, von dem es aus meiner Sicht schwierig ist oder mit Aufwand verbunden ist, wegzumigrieren. Wenn ich jetzt ein EC2 habe, dann werde ich in meinem Anwendungscode wenig davon sehen, dass das auf EC2 läuft, weil das ist einfach ja nur ein Server.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
So. Das heißt, das kann natürlich ein geschäftliches Interesse sein, den Leuten zu sagen, EC2, sicherlich kommt da ganz viel tolles Zeug mit, wenn man jetzt ein EKS macht und nicht sein Kubernetes-Cluster selbst auf EC2 aufsetzt. Also ich will denen jetzt gar nichts Böses unterstellen.
Nee, das sind alles ganz liebe Menschen. Geld spielt da zum Beispiel keine Rolle. Das glaube ich jetzt nicht. Das will ich dir gar nicht unterstellen.
Aber also das war einmal der eine Punkt, den ich machen wollte. Und der andere Punkt, der sich daran anschließt, ist die Fragestellung, hat dieser Kurs auch irgendwas hinsichtlich Anbindung, programmatische Anbindung gehabt quasi?
Ja. Also ja, das war der Developer-Kurs. Das war jetzt
Also da wird dann auch richtig so gesagt, hier mit Java würde man jetzt den SQS mit der und der API anbinden.
Ja, nicht so wahnsinnig tief, aber ja, schon.
Weil da finde ich es sehr interessant, darüber zu diskutieren, inwieweit muss man da so eine Art, weiß nicht, Anti-Corruption-Layer mit einbauen.
Ja.
Wie weit muss man da auf Cloud-agnostisch achten?
Das selbstverständlich war Cloud.
Brauchen wir ein Hibernate für Cloud-Systeme?
Selbstverständlich gibt es. Ja, schon, weil also keine Ahnung, CDK oder Terraform CDK oder generell Terraform ist ja.
Ja gut, das ist ja zum Managen der Infrastruktur, nicht so sehr zum, wie binde ich das jetzt in meiner Anwendung an.
Ja, aber grundsätzlich
das ist doch gerade der Punkt, Holger. Es ist doch, darum geht es doch hier, Mensch. Weil, wenn ich es anfange, wenn AWS es hinkriegt, dass in meinem Code irgendwo der Import com Amazon irgendwas ist, dann ist es ja viel teurer, das zu ändern. Weil dann habe ich ja alles speziell auf dieses AWS-Zeug gebaut. Und das heißt, wenn ich jetzt, weil ich ja ständig meinen Cloud-Provider wechsle, wechseln möchte, möchte ich ja flexibel bleiben. Da brauche ich ja erstmal einen etablierten Standard, vielleicht von Jakarta II, der einfach über die Cloud weg abstrahiert. These.
Ich schaue dich gerade etwas entgeistert an. Also wir haben jetzt angefangen, über meine Zertifizierung zu reden, das ist alles gut und schön. Und jetzt bist du bei der These angefangen, wir brauchen einen Cloud.
Wir brauchen Cloud Hibernate.
Wir brauchen Cloud Hibernate. Vielleicht brauchen wir das. Vielleicht brauchen wir das.
Nein, also eigentlich wollte ich eigentlich nur dahin, inwieweit sich das in dieser Schulung halt auch die Anwendungsentwicklung wiederfindet. Also sehe ich da irgendwie Codebeispiele, so binde ich diesen Service an und was ist das, wie ist das zu bewerten?
Eigentlich, ja, also du siehst mal, du wirst gleich mal gefragt, welche API binde ich da an, aber so richtig, das geht, also das ist jetzt nicht der Bulk der Sachen, also du programmierst da nichts, eigentlich musst du gar nicht richtig programmieren können, im Sinne von, du schaffst da keine Semikolon, solltest aber schon mal, also das hilft dir schon.
Also so ein
System gesehen zu haben.
Die Services werden dann auch wahrscheinlich eher über die AWS-Konsole gemanagt, wenn du da irgendwas mitmachst. Machst du überhaupt was mit der? Also setzt du auch die Services auf oder ist das nur Videos gucken und Schulung machen?
Während der Zertifizierung bist du nicht auf der AWS-Konsole unterwegs.
Genau, aber mit die Schulung, das sind ja eigentlich nur Videos, da kannst du dich ja dann selber entscheiden, ob du es nachmachst. Nee,
da gibt's auch Labs und sowas.
Ah, okay.
Das ist schon ziemlich cool, das ist wirklich cool.
Und, okay, das ist schon sehr geil, was sie da gemacht
haben. Das ist wirklich schon sehr geil, ja. Ich hatte gerade noch den Punkt, den ganz wichtigen Punkt.
Ach, scheiße.
Ich habe gerade den wichtigen Punkt vergessen. Nee, also Cloud-Agnostik ist natürlich kein Thema. Hatte ich den Punkt? Es gab einige blöde Fragen. Es kommt bei einigen Fragen schon leider darauf an, sich dann irgendwann ein paar Dinge auswendig zu lernen. Das ist, weil es dann auch ein bisschen spezifisch wird.
Ja.
Das ist, Hat sich das jetzt gelohnt? Die Frage hast du am Anfang mal in den Raum gestellt. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, die Firma kriegt da so ein paar Credits für. Ich habe einen LinkedIn-Posting gemacht, was ein paar Likes gekriegt hat, juhu. Keine Ahnung.
Es hat hast du, da wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen hin. Hast du was Relevantes für dich gelernt, wo du jetzt denkst, hast du dein Ziel erreicht? Dein Ziel war ja so ein bisschen, die Sachen besser einordnen zu können. Ja,
würde ich sagen, habe ich erreicht.
Aber das hattest du eigentlich schon nach dem Videokurs erreicht.
Ja, obwohl das irgendwie auf eine diffuse Art und Weise mich jetzt schon auch ein bisschen weitergebracht hat, dass da jetzt dann noch ein bisschen detaillierter reinzugehen. Allerdings glaube ich auch von den Nutzen, weil das war dann am Ende des Tages dann schon auch relativ viel Detailgelerne.
Darf man sagen, wie lange du da, sag ich mal, an Lernzeit nur für die Zertifizierung investiert hast?
Boah, weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt schwierig. Ich glaube, ich hab an der Stelle nicht so wahnsinnig effizient gelernt. Also der Videokurs, den habe ich irgendwann angefangen, Anfang des Jahres, glaube ich. Und habe den so, wie man das halt so macht, hin und wieder mal. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch im Oktober hatte ich ein bisschen Zeit dann auch. Da habe ich den Kurs zu Ende gemacht. Habe das Zertifikat dann Anfang Dezember gemacht, glaube ich. Anfang Dezember? Nee, Ende November sogar. Weiß ich nicht. Da habe ich dann nochmal 2-4 Wochen reingesteckt, plus noch.
Okay, das ist krass.
Aber das war jetzt nicht das Allereffizienteste, glaube ich. Ja. Aber ich glaube schon, also ein bisschen Zeit muss da schon reingesteckt werden. Ja.
Okay, also das hast du gemacht und du hast dein Ziel erreicht und hast du was jetzt Relevantes in dem Sinne relevant mitgenommen, dass du sagst, okay, nächstes Mal, wenn ich jetzt ein Projekt anfange und dann geht's irgendwie los, dann weiß ich, wie man das alles macht, wie man das alles aufsetzt und so, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da gibt's noch ein paar mehr Sachen dazu.
Also, das Thema Infrastructure as Code war ja anscheinend nicht ein Thema, richtig, oder?
Ja, am Rande. Doch, also Cloud Formation war schon ein Thema, CDK wirklich nur am Rande. CDK kannte ich jetzt aus Projekten. Ist das, Das ist ja zu der Frage, ist das praxisrelevant? Mhm. Also wie, also befähigt mich das jetzt, weiß ich nicht, zu einer wirklichen, oder andersrum, ersetzt das Projekterfahrung? Das auf gar keinen Fall. Kann ich jetzt nur mit dem AWS-Kurs sofort in ein Projekt einsteigen? Also zumindest in unserem Kurs, also in meinem Umfeld würde ich jetzt sagen, nein. Ich habe trotzdem was gelernt und ich glaube, als ein Baustein ist das okay-ish. Aber ja, ist also hier Bang for the Buck ist für mich das Thema.
Ja.
Also jetzt nicht im Sinne von kostet die Zertifizierung kostet auch ein bisschen was, aber glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber die Lernzeit ist ja das, was man da kann ich das direkt anwenden? Möglicherweise eher nicht.
Mhm.
Vielleicht.
Okay.
Aber das ist, aber hat sich's am Ende des Tages für mich gelohnt? Das ist halt, ich glaube, die Frage beantwortetste, also als ich dann das Ergebnis hatte, natürlich klar, juhu, alles spitze, während ich da gelernt habe.
Und so da ist man immer so ein bisschen so, boah, so eine Scheiße. Das habe ich in der Uni genug gemacht, diesen Mist.
Ja, ja, nein, also das ist.
Boah, jetzt wieder dieses behinderte auswendig lernen.
Ja, nein, also das ist halt, fühlt sich schon so ein bisschen an wie eine Uni-Prüfung.
Muss halt gucken. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Möglicherweise.
Dann ich habe ja heute noch den Albtraum, dass ich aufwache. Mhm. Also nicht, dass ich aufwache. Also ich habe den Traum, dass ich angerufen werde und jemand sagt, entweder bei deiner Mathe-Abitur-Prüfung war was nicht okay, du hast das Abi wird dir aberkannt, du musst die Prüfung nochmal machen, oder bei deiner Uni-Prüfung war irgendwas nicht krass. Okay, dein Master ist nicht in Ordnung, du musst den nochmal neu machen.
Ja, ich habe sowas Ähnliches.
So sehr hat mich diese Kacklernerei geprägt, ey.
Ich habe sowas Ähnliches in der Tat, dass ich irgendwann feststelle, dass ich irgendwie vergessen habe, im Hauptstudium ein paar Prüfungen zu machen.
Ah, oh, okay.
Das,
aber du bist in dem Traum noch im Studium, oder was?
Ja.
Ah, okay. Ja. Nee, bei mir ist es so nach Motto, ist schon hinterher, ich bin eigentlich schon fertig, ich denke mir so, boah, jetzt bist du aber fein raus, bist ein gemachter Mann. Und dann sagt auf einmal einer, nee, hier, Abi, das zählt aber jetzt nicht.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Aber du hast auf jeden Fall die Zertifizierung gemacht, hast sie auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich jetzt auch nur noch mit Holger, AWS Certified Developer, große Plackermann ansprechen.
Ja,
es ist zwar lang, aber es ist dein offizieller Titel.
Auf jeden Fall, ja.
Und du, Holger, AWS Certified Developer, große Plackermann, hast dich also entschieden, jetzt trotzdem noch das Anschlusszertifikat zu machen.
Ja, was, keine Ahnung. Ich habe mich zur Prüfung angemeldet. Da kann ich mich jederzeit von abmelden. Weil das, nein,
das sind die Diplomstudenten, Leute. Ja, so war das. Ich weiß noch, wir im Bachelor, weißt du, wir haben richtig Bam, 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 Prüfung, zack, 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 hier, ja. Credit Points, und hier noch ein Praktikum nebenbei und schon mal alles, ne? Und die ganzen Diplomstudenten, ach, weißt du was, ey, ob ich jetzt hier die ersten 9 Semester irgendwas mache oder ob ich einfach nur am Ende in der Diplomarbeit mich ein bisschen anstrenge, ist ja auch scheißegal. So lief das damals in der Uni. Ich bin ja so ein Bologna-Student, weißt du? Ich war ja.
Ja.
Naja, da wurde nicht einfach mal 29 Semester rumgepimmelt, da hat man richtig schön mal in 10 Semestern alles fertig gemacht, mein Lieber.
Das ist richtig, das ist schön für dich. Good for you.
Wie heißt die Anschlusszertifizierung?
Da geht's um den Solution-Architekten.
Mhm, okay.
Da habe ich jetzt auch schon so ein bisschen reingelernt, da geht's weniger in die
Tiefe. Ich habe mal ein bisschen reingelernt.
Da geht's dann weniger in die Tiefe, aber es geht wahnsinnig in die Breite.
Ja, da muss man einfach alles kennen.
Ja, ein Tipp von einem Kollegen war, schaut euch doch einfach mal alle Services an. Alle in Klammern Ausrufezeichen. Ja.
Alle, ja. Du hast ja gesagt, es sind dann doch ein paar mehr als 50 anscheinend.
Ja. Ja. Jo. Und ja, nein, also empfehle ich, so ein Zertifikat zu machen. Also es kostet Zeit.
Bevor wir diese Frage beantworten, sollen wir vielleicht die nächste Dose öffnen? Ist da überhaupt noch was drin in der Dose?
Na klar.
Ach du meine Güte. Also wir sind aber richtig eingerostet, ne?
Ich glaube schon, ja.
Also, wie lange haben wir jetzt hier auf dem Tacho? Da war normalerweise
51 Minuten.
Ja, da ist normalerweise die dritte Dose schon leer bei uns.
Mm-mm. Ich habe ja auch noch einen Schluck. Und dann,
dann
stürzen wir die kurz.
Ja, komm, hier. Das ist auch richtig anstrengend. Das ist richtig so, ach Gott, ist das anstrengend hier.
Das ist, also hier, komm, Prost, dann nochmal. Ja,
schnell weg damit.
Schneller Mangoschluck. Dann.
Ja, also
waren okay, also war nur ganz gut.
Es sieht für mich danach aus, ob wir nicht noch zwei Biere in dieser
Folge wahrscheinlich nicht, nee.
Entgegen anderer Erwartungen werden wir, glaube ich, nicht noch zwei Bier aufmachen.
Ja, völlig, völlig überraschend.
Das heißt, wir überspringen wahrscheinlich das Blechbrut IPA und gehen direkt zum Crack Brewery Perfect Kashmir Double Dry Hopped Double IPA.
Das, ein
kleines, und danach machen wir die Folge noch eben schnell zu Ende und dann torkeln wir noch irgendwo in Restaurant und essen was, oder? Dann hört sich doch wie ein guter Abend an.
Das ist ein guter Abend. Oder Leute, was habt ihr dazu zu dem Abend hier?
Wir öffnen das einfach mal. Wir lassen das einfach mal aus der Dose.
Ja. Dieser Typ macht doch längere Zeit nichts mehr. Der Braxatoris.
Was?
Du kennst ja noch den Braxatoris von dem, dass wir lassen das mal aus der Dose.
Das ist aber, das könnte ein gutes Bier sein.
Meinst du, das ist ein gutes Bier?
Ich glaube, das ist nicht so ein schlechtes Bier. Ich sag mal, wenn man bei Holycraft oben ins Regal greift, dann kommt man ja oft mit einem guten Bier nach Hause gelaufen.
Ist das ja.
Das ist heute mal wieder
Leute, wir waren ja gerade schon beim Holycraft und haben ein Bier getrunken. Also wirklich literally ein Bier.
Ja, genau. Zum Wohl.
Prost dir hier. Oh, ja, guck doch mal an. Das ist mal ein schönes Bier.
Ach, das kann man machen.
Das ist mal so ein richtig klassisches Sniper, würde ich sagen.
Das ist ein Bier, bei dem man darüber sprechen kann, ob Zertifizierungen denn sinnvoll sind und ob Cloud ja oder nein. Vielleicht noch mal so als Nebenfrage.
Ja, okay, ja. War diese Zertifizierung sinnvoll? Ich habe es jetzt nicht bereut, das getan zu haben. Mhm. Aber halt, weil ich aus Gründen gerade auch ein bisschen Zeit hatte, das zu tun. Muss jeder selber für sich wissen. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht, dass man kann seine Zeit auch anders gut nutzen. Also gibt sicherlich.
Hast du denn, kleine Zwischenfrage, diese SCD, hast du die damals gemacht? Zu Java 6 Zeiten?
Nee.
Nee, okay.
Nee, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist das ähnlicher Quatsch. Also.
Ja, aber dann, das hilft ja auch mal ein bisschen einzuordnen. Weißt du, so ein File-Input-Stream und so ein Buffered-Reader, was ist der Unterschied? Wann braucht man das eine, wann braucht man das andere?
Ja. Nein, also, ja. Es ist wie eine Uni-Prüfung. Mhm. Ich würde behaupten, und ich glaube, das sagt AWS auch selber, dass die Erfahrung hands-on schon deutlich mehr wert ist. Es soll Leute geben, die darauf Wert legen. In meinem Umfeld ist das, glaube ich, nur so begrenzt so, dass das jetzt, keine Ahnung, du kriegst jetzt dieses Projekt nur oder diese Stelle nur, wenn du ein Zertifikat hast, das glaube ich nicht. Gibt so zwei, drei andere Meinungen dazu. Aber ja.
Also da ist ja die Frage, was ist ein Zertifikat? Was ist es?
Was ist denn ein Zertifikat?
Ja. Im Endeffekt kannst du damit belegen, dass du dich mit einem Thema mal beschäftigt hast, würde ich sagen. Und dass jemand ein Otto drunter gesetzt hat und dich auf eine bestimmte standardisierte Art und Weise geprüft hat.
Ja.
Du kannst natürlich in deinem Lebenslauf stehen haben, ich habe 5 Jahre lang die Infrastruktur von Zalando gemacht, aber kann ja sein, dass die bei Zalando völligen Quatsch machen und das eigentlich total irrelevant ist, was du...
Ja, genau.
Also ersetze Zalando durch beliebigen Namen. Ich wollte einfach nur...
Du wolltest aber sagen, dass Zalando totalen Scheiß macht.
Zalando ist der geilste Club der Welt.
Ja, Zalando.
Nee, ich wollte das einfach nur als Beispiel nehmen. Ja. Genau, also die Zertifizierung, also das Standardisierte ist ja irgendwie ein Punkt dabei. Ich muss aber gestehen, wenn ich mir für Bewerbungsprozesse Unterlagen von Leuten angucke, sind die Zertifizierungen mir relativ egal, ehrlich gesagt.
Ich glaube
vielleicht, aber das kommt ja vielleicht auch daher, weil ich eine eigene Meinung über Zertifizierung habe. Ich halte die für Quatsch, für quatschig.
Mhm.
Und deshalb ignoriere ich das. Aber vielleicht ist das also, weißt du, wie ich meine?
Mhm. Das sind unsere Meinungen gar nicht so weit auseinander.
Können wir nicht mal ein bisschen kontrovers werden hier bei AutoBFM?
Die Zertifikate sind total super. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt.
Ja,
ich
genau.
finde es nicht gut, dass du das hier so nicht wertschätzt.
Hm.
Das finde ich jetzt echt nicht gut. Das finde ich nicht
okay. Finde ich nicht okay von dir.
Ich finde das auch. Ich finde mich persönlich beleidigt von dir. Um kurz noch mal meinen Gedanken von gerade zu Ende zu machen, würde ich Leuten empfehlen, das zu tun. Weiß ich nicht. Ist es ein guter Grund, um sich damit mal auseinanderzusetzen,
Na gut, aber jetzt, es ist ja vielleicht jetzt nicht jeder Hörer und jede Hörerin in der Position, so ein tolles Angebot zu haben, sich während der Arbeitszeit damit beschäftigen zu können. Das heißt, das ist ja, wenn man jetzt ein normales Arbeitsmodell hat mit 5 Tagen Arbeit, dann ist es ja etwas, was on top kommen würde.
Ich arbeite auch 5 Tage am Stück. Leute, was ist denn hier los?
Ja, aber ihr habt ja, ich habe das extra versucht zu loben. Ich habe gesagt, so ein tolles Modell. Ja?
Ja, 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 ja.
Also bitte jetzt mal nicht hier, ne?
Ja.
Genau, aber also sagen wir mal so, es ist ja ungewöhnlich, dass der Arbeitgeber einem erlaubt, dass man sich einen Tag in der Woche komplett mit der eigenen Weiterbildung beschäftigt. Und diese Zeit hast du ja sicherlich daran investiert, auch das Zertifikat zu machen.
Das ist richtig.
Das heißt, wenn man bei einem Arbeitgeber arbeitet, der nicht so ein total tolles Modell hat, wie die sehr gute Firma Cozentric,
ja,
dann würde ich das ja bedeuten, man müsste quasi in seiner Privatzeit die zusätzliche Zeit irgendwo schaffen. Und dann ist es ja, finde ich, schon sehr viel, was noch on top kommt.
Gut, also dann lass es mich anders formulieren. Ich finde es sinnvoll, den Cloud Guru, also einen Videokurs zu tun.
Weil den kann man so nebenbei auch ein bisschen snacken, ne?
Den kann man nebenbei auch so ein bisschen snacken. Da kann man auch so ein bisschen sich Zeug raussuchen, was einem ganz besonders interessiert.
Darf ich nochmal eine Frage stellen? Du hast gerade von diesen Labs gesprochen.
Ja.
Wie sieht das da so kostenmäßig aus? Muss ich da selber, also die, ich denke mal, die Videos, der Cloud Guru Kurs kostet wahrscheinlich schon was, oder?
Das ist jetzt so, dass die Qualitätsfirma Cozentric mir auch, das ist eine sehr gute Firma übrigens, mir da einen Account gegeben hat. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, Slackbots,
ja,
man kennt das, weil, und da habe ich einen Account und der Account kostet was.
Aber da sind wir jetzt nicht im Bereich von, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich irgendwie 200 Euro oder irgendwas. Holger, dass du das jetzt nicht weißt, das finde ich, das zeigt ja schon ein bisschen, also.
Ich bin so ein bisschen abgehoben.
Ja, du bist echt sehr abgehoben.
Nee,
also man muss ein bisschen Geld investieren für diesen Cloud-Guru-Kurs. Der Content ist aber gut, sagst du. Das heißt, der Content lohnt sich, egal wie teuer das ist. Ist ja das, was du sagst.
ich zeige auf übrigens.
Ja. Holger raises his hand.
Ja, das Ding ist, Teil des Kurses sind auch Labs und Teil davon ist es auch, dass du Sandbox-Accounts bei AWS kriegst.
Also das heißt, ich muss dann kein zusätzliches Geld bezahlen, wenn ich einfach mal über mehrere Availability Zones 2000 EC2-Instanzen hochfahre.
Genau. Das Ding ist, dass einige Sachen nicht gehen mit diesem
Ist ein Sandbox-Account eine AWS-Klamotte, die jeder sich holen kann? Oder ist das was mit diesem
Das hat Cloud Guru da gemacht.
Also, okay.
Also, das ist, die generieren dir quasi eine Umgebung.
Mhm.
Ja, Punkt.
Das ist cool, glaube ich.
Ja, so zwei, drei Sachen von einigen, die da drin machen, gehen jetzt nicht mit den Sandbox-Accounts. Da musst du selber mit einem eigenen Account reingehen. Gut, aber
okay.
Aber das fand ich in der Tat auch ein cooles Feature, dass du halt irgendwie
das einfach mal ausprobieren, ne? Ich finde ja, ich bin ja auch so jemand, ich kann am besten Sachen lernen, wenn ich die selber mache irgendwie. Mhm. Da haben wir ja schon ewig und dreimal drüber geredet.
Mhm.
Gut.
Also, den finde ich gut. Mein Gedanke, naja, das ist ja gar nicht mehr so weit dann bis zum Zertifikat, ist Quatsch. Das ist,
Ja, also ich glaube, das, worauf es ankommt, ist das Zusätzliche, was du gelernt hast, was relevant ist, wo du denkst, okay, das jetzt zusätzlich zu lernen, hat sich gelohnt. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, irgendwo schon, weil ein paar Sachen sind noch klarer geworden.
Ja, ja.
Aber ich hatte so rausgehört, dass der zusätzliche Aufwand für das Zertifikat irgendwie 4 Wochen waren, oder habe ich das?
Irgendwie, ja, hätte ich fast gesagt, ja, das ist, fällt mir jetzt schwer, das jetzt da jetzt zu sagen, ist es das wert oder ist es nicht wert? Wenn man diese 4 Wochen hat, was man wahrscheinlich nicht hat, es macht natürlich auch noch mehr Sinn, das Ganze am Stück zu machen. Wenn man diese Zeit gerade hat, dann kann man das tun. Ich bleib jetzt abzuwarten, ob ich jetzt wirklich was Zählbares davon habe. Also ich würde jetzt davon ausgehen, fast nein. Also zählbar heißt, ich kriege ein Projekt davon oder keine Ahnung.
Ja.
Oder irgendwer sagt jetzt, nehme ich den Holger? Nee, nehme ich nicht. Ah, der AWS-Zertifikat.
Oh, da nehme ich ihn aber.
Klar, nehme ich den. Also, und ja. Das. Weswegen ich dann trotzdem überlege, noch den Solution Architect zu machen, ist, weil in meinem Umfeld haben ein paar Zertifikate und es sieht einfach fancy aus. Es ist halt so.
Sonst bist du ja nur halt so der Entwickler, weißt du? So,
ja, und ich will
so
auch
die Einsen und Nullen unten, ne? Aber die Lösung sich auszudenken, das kann man nur, wenn man Solutions Architect ist.
Naja, ja, genau. Ja, ja. Das ist aber interessant, auch in den die Fragen sind schon wie formuliere ich das? Also, obwohl ich würde sagen, dass ich, also ich formuliere es mal andersrum, meine Lernstrategie ist jetzt, dass ich mir für den Solution Architect gar nicht mehr irgendwelche Videos angucke, sondern einfach nur an den Examen, an irgendwelchen Testexamen lerne.
Das ist aber irgendwie witzig, weil gerade hast du ja gesagt, die Videos haben dir am meisten gebracht, wir haben dir am meisten so Content gelernt. Jetzt geht es ja nur noch darum, dieses Abzeichen zu kriegen.
Genau, das ist ein anderes Ziel. Das ist ein völlig anderes Ziel. Also Okay. Ich will jetzt nicht, mein Ziel ist jetzt, das Zertifikat zu kriegen, nicht mehr zu wissen. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Ziele.
Ich finde aber auch, dass Holger AWS Certified Solutions Architect, große Plankermann, sich besser anhört als Holger.
Siehst du? Und genau, ich mach das nur für dich. Ich habe das doch nur für dich gemacht.
Okay, kann ich verstehen. Das respektiere ich, Holger.
Aber keine Ahnung, ob das klappt, weiß ich nicht. Ob ich da irgendwie, weiß ich nicht. Und wenn ich mir so die ersten Testprüfungen angucke, sieht das mit dem gelernten Wissen, mit dem antworttaktischen Wissen, sieht das gar nicht so schlecht aus, dass das mit dem gleichen Wissen klappen könnte oder mit einem Wissen, was man sich darauf hingehen aufbaut. Mhm. Es ist nur interessant, dass dann in den Fragen wird auch schon so ein bisschen, das ist, finde ich, da ist so eine hierarchische Konnotation drin.
Ja, du meinst, dass der Solutions-Architekt schon ein bisschen cooler ist als
das
der.
Das ist, genau. Okay. Also das ist so der Developer, es gibt so Fragen, ja, der Developer kriegt von seinem Project Manager die Aufgabe, doch mal hier drei EC2-Instanzen hochzu. Okay, warum sollte der, Also klingt erstmal ein bisschen, ja, vielleicht ist man in diesem Weltbild noch nicht so agil unterwegs, ich weiß es nicht. Und der Solution Architect ist natürlich derjenige, der sich erstmal ausdenkt, wie viel EC2-Instanzen in der Availability Zone drin sind und wie die jetzt
was da so für VPCs unterwegs sind, ne?
Ja, genau. Und um den ganzen Schmutz unterm Fingernagel, da muss sich dann der Developer drum kümmern.
hast du einen Überblick darüber, was da noch so im Zertifikatszoo von AWS gibt? Gibt es da jetzt irgendwie nur drei Stück oder gibt es da irgendwie 20 verschiedene?
Da gibt es ein paar mehr. Ich glaube, es gibt mehrere Linien. Also diese Solution-Architect-Linie, die dann bis zum Professional und dann irgendwelche Specializations hochgeht.
Holger AWS Specialized Solution Architect.
Möglicherweise.
Große Plankermann hört sich noch ein bisschen cooler an. Vielleicht solltest du das machen.
Möglicherweise. Dann gibt es diese Developer-Linie.
Der Solutions-Architekt ist gar nicht noch oben auf den Developer,
also, sondern das sind eigentlich zwei Linien. Ah, okay. Und da ist dann das Spezialisierte, der DevOps-Engineer. Also das ist und dann gibt es daneben noch irgendwelche Security-Sachen, also Netzwerk und Security. Okay. Und davon jeweils noch irgendwelche Spezialisierungen. Das sind so die drei Sachen, das ist mein Bild, was ich gerade im Kopf habe.
Okay.
Aber ja.
Ist dein Cloud-Weltbild sozusagen.
Mein AWS-Cloud-Weltbild, genau, ja. Und das ist, ja.
Tja.
Stunde fünf.
Ich Stunde fünf ist okay, da kann man noch eine Frage nachschieben.
Dann schieb noch eine Frage nach.
Ich schiebe die Frage nach. Jetzt bist du ein AWS-Honsi.
Ja.
Ich bin
zertifiziert von der Qualitätsfirma AWS.
Ja. Es gibt aber auch noch so Sachen wie GCP und Azure.
Das ist der letzte Scheiß.
AWS
ist das einzig Wahre.
Ich glaube, die erste Frage bei der Azure-Zertifizierung ist, wie spricht man das eigentlich richtig aus? Weißt du es zufällig?
Ich glaube, es ist wirklich Azure, genau. Das ist, glaube ich, so wie das.
Hat das eine Relevanz?
Nein.
Oder ist es okay, wenn man AWS kann und dann ist man eigentlich, dann ist das so, als ob man Java-Entwickler ist. Dann braucht man sich den anderen Scheiß nicht mehr angucken.
Ich glaube,
ist es übertragbar vielleicht? Es gibt ich habe mal gehört, es gibt so Kompatibilitäten. Es gibt zum Beispiel S3-kompatible Services.
Ist das so okay?
Ja.
Krass. Ich glaube, dass die sich im Kern, da habe ich letztens nochmal mit jemandem drüber gequatscht, der mir da nicht zustimmte. Mhm. Spacken. Ich hoffe, du wirst mir jetzt zustimmen. Sonst bist du auch ein Spacken. Mhm. Die Grundservices oder dass sich Clouds oder Cloud-Anbieter im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig unterscheiden.
Mhm. Ist völliger Quatsch. Aber ich würde sagen, man bräuchte da, man bräuchte dann etablierten Standard, der darüber abstrahiert, damit man besser
von Cloud Jakarta ist. Vielleicht?
Ja. Ja, Jakarta II.
Jakarta
II Cloud Set.
Jakarta II Cloud. Okay, ja. Cloud Adapter. Finde ich gut. Nee, keine Ahnung. Du hast irgendwie irgendwelchen Container Quatsch, du hast irgendwelchen Funktionen Quatsch, du hast irgendwelchen S3 Quatsch. Mhm. Und das keine Ahnung, DynamoDB-Quatsch. Mhm. Und ja.
Ja. Okay.
Das, ich glaube, das findest du in allen wieder irgendwie. Mhm. Hat schon gesagt, Q-Quatsch?
Was ist meine Frage jetzt eigentlich? Ich glaube, meine Frage macht nicht so viel Sinn, deshalb.
Nee, also die Frage ist das eine, also.
Es ist nicht austauschbar auf jeden Fall, weil es ist ja schon AWS-spezifisch, was auch bei einer AWS-Zertifizierung okay ist.
Ja, klar.
Und ich glaube, macht es überhaupt Sinn, eine Zertifizierung zu haben, die quasi über alle Clouds hinweggeht? Das ist eigentlich ein bisschen quatschig, oder?
Weiß ich nicht. Also vielleicht kann man ja, wenn du von einer anderen Richtung kommst, vielleicht wenn es gibt ja diesen Begriff des Cloud-Native Development oder Cloud-Native Developer. Mhm. Vielleicht würde eine Zertifizierung für einen Cloud-Native, also wenn man dazu eine Zertifizierung machen möchte, eines Cloud-Native Developers machen, weil ich würde auch behaupten, dass eine Anwendung auf einem etwas höheren Fluglevel ähnlich aussieht, auch wenn sie jetzt in Azure oder in AWS ist.
Da weiß ich nicht so richtig, ob ich dir da zustimmen würde, ehrlich gesagt. Um hier mal ein bisschen auch eine Kontroverse reinzubringen in die Folge.
Okay, gut.
Weil das zahlt auch wieder auf mein Thema ein. AWS hat ja ein Interesse daran, dass deine Anwendung quasi nur noch mit AWS funktioniert.
Ja.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, du baust eine Java-Anwendung und hältst dich an 12-Factor-App und machst die total toll Cloud-Native und hast ein GraalVM-Image und weiß nicht, was für ein Scheiß. Dann ja, dann kannst du die halt entweder auf EC2 deployen oder du kannst die auf die GCP deployen und läuft. Wenn du jetzt aber Cloud Native denkst als meine Anwendung besteht nur noch aus irgendwelchen Lambda-Funktionen und schickt irgendwelche Events auf einen SQS und speichert irgendwelche Sachen in eine DynamoDB, was ist denn deine Anwendung noch wert ohne AWS? Die Anwendung gibt's ja gar nicht ohne AWS.
Nein, was ich ja gerade meinte ist, dass die so vom Architektonischen, vom Boxes and Arrows schaubelt. Ob das jetzt Lambda-Functions oder Azure-Functions sind, Azure-Functions, Entschuldigung, das ist ja erstmal völlig egal. Ob die Signatur von dem Lambda-Händler in Seattle anders ist als in Redmond, ist ja fast egal.
Ah, okay, ja.
Also das ist, ja.
Gut, aber gut, du sagst quasi, wenn ich Entwickler bin, ob ich jetzt die eine Cloud oder die andere Cloud benutze, da sind halt dann ein paar Methoden irgendwie anders, aber das kriegt man schon, das ist übertragbar, das kriegt man hin. Und mein Punkt ist eigentlich eher dieser nach dem Motto, ja, wenn du es einmal auf AWS gebaut hast, dann wirst du es nicht mehr so einfach nach Azure porten können, was ja beides richtige Punkte sind, nur andere
genau,
Punkte.
Nein, also ich glaube schon, es ist die Migration an sich ist schon ein Aufwand. Mhm. Also da musst du schon, wenn du wirklich an jede Funktion ran musst, Klassen schreibt ja keiner mehr. Ja. Das ist schon Aufwand. Und du musst natürlich im Detail gucken, keine Ahnung, du hast jetzt als Beispiel SQS, es gibt SQS Standard Queues und SQS FIFO Queues. Der Unterschied zwischen einer Standard Queue und einer FIFO Queue ist jetzt also hier First In, First Out, ist, dass die eine garantiert, dass eine Nachricht genau einmal ankommt. Mhm. Und bei der Standard Queue ist es halt, naja, die kommt wahrscheinlich nur einmal an, garantieren wir aber nicht.
Okay.
Und auch die Reihenfolge ist jetzt, wahrscheinlich können die sich ja mal überholen. Mhm. Und das sind ja so Sachen, naja, das kann ja relevant sein. Also wenn ich jetzt ein Kauf-Event plötzlich zweimal kriege,
doof.
Ist vielleicht doof. Und da gibt es Mittel und Wege, das zu lösen, aber die dann auch wieder SQS-spezifisch sind. Mhm. Die dann wahrscheinlich auf ähnliche Art und Weise bei GCP und Azure auch so gelöst sind, aber wahrscheinlich anders.
Ah, okay.
Und da bin ich bei dir. Würdest du mir jetzt bitte widersprechen? Das ist ekelhaft, dass wir gleicher Meinung sind.
Also das sehe ich komplett anders.
Ach, okay. Ja.
Dann habe ich dem, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen.
Scheiße, ja.
Weil ich glaube, wir sind so weit fortgeschritten, dass wir jetzt nicht nochmal das Für und Wider von Clouds diskutieren sollen.
Wir können einfach direkt danach noch, wir haben noch ein bisschen Bier, wir könnten das jetzt in unserem Zustand einfach mal danach, vielleicht sollten
wir
das einfach tun.
Wir könnten es nachschieben, aber ich habe so ein bisschen Hüngerchen auch, ehrlich gesagt. Hm. Hast du kein Hüngerchen?
Nee, ja, wir haben auch doch richtig gut gegessen. Wir haben doch irgendwie nach unserem Zimt, nach unserer Zimtschnecke haben wir doch sehr schnell China-Nudeln nachgeschoben. War die eigentlich scharf genug für dich?
Für mich waren die gut. Ich hatte das Gefühl, dass es dir ein bisschen scharf war.
Im Nachgang war es ein bisschen scharf, aber jetzt geht's eigentlich. Führen wieder von Clouds. Das ist ein schönes Thema. Vielleicht halten wir das einfach mal fest. Leute, ich werde euch bei dem Social-Media-Dienst eurer oder vielleicht auch meiner Wahl, werde ich euch demnächst mal fragen, welches Thema ihr euch wünscht. Mhm. Und ich wünsche mir jetzt von euch, dass ihr mir dann schreibt, das Führen wieder von Clouds. Weil ich, möglicherweise werden wir das auch vergessen haben, dass wir das jetzt
Haben wir das Thema, wir hatten früher immer einen Social-Media-Blog in unseren Folgen. Wir sind ein bisschen eingerostet. Wir machen mittlerweile den Social-Media-Blog nicht mehr, der kam sonst immer am Anfang. Sollen wir den Social-Media-Blog mal kurz aufmachen und mal sagen, was sich da getan hat gerade bei uns?
Tu das gerne, ja.
Also für alle da draußen, die uns Social-Media-mäßig gefolgt sind,
ja.
Wir haben nach wie vor unseren Insta-Account,
ja.
Aber wir tweeten nicht mehr, wir tuten jetzt nur noch.
Das stimmt nicht ganz. Also ich habe letztens ja auch getwittert. So ist es nicht, weil nur, also das ist ja
Ja, Twitter ist so ein bisschen, ist eigentlich tot.
Ist
überhaupt noch irgendeiner bei Twitter?
Das möglicherweise, also ein paar von unseren Hörern ist noch bei Twitter. Ist halt die Frage, also wir müssen natürlich, ich glaube, wir müssen ganz vorne anfangen. Kennt uns noch irgendjemand? Sind wir noch relevant? Das Internet ist ist grauenhaft.
Schreibt uns mal ein Tut zu dem Thema, ob wir noch relevant sind. Wir sind jetzt bei Mastodon vertreten. Wir haben das große Thema Twitter-Fuck-up und Elon Musk eigentlich gar nicht besprochen. Es ist eigentlich ein Thema, was Leute, glaube ich, zeitnah bei uns, tagesaktuell bei uns auf dem Stream erwartet hätten.
Ja.
Wir haben es nicht besprochen. Vielleicht schieben wir es nach. Wenn der Holger die Umfrage macht, worüber wir sprechen sollen, dann möchte ich, dass ihr sagt, dass wir über Twitter und Elon Musk reden sollen.
Ja.
Die Frage wird es bei Mastodon geben. Wir sind bei autoweird@dead.social am Start.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne.
Nein, stopp. Ich möchte mit euch, wir müssen ja im zweiwöchigen Schlagrhythmus bleiben. Und ich möchte jetzt mit dir und den Hörern zusammen live den nächsten Termin festlegen, wann wir aufnehmen. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach in 2 Wochen nochmal auf. Zu diesem Zeitpunkt.
Das hört sich gut an. Dann sehen wir uns an Heiligabend.
Ja. Das finde ich gut.
Ja. Alles klar, Leute. Dann kommt gut durch die Weihnachtszeit, durchs Jahr.
Gönnt euch was Schönes zu Weihnachten. Oder falls ihr euch nichts gönnen wollt, habt eine fantastische Weihnachtszeit oder eine ruhige Weihnachtszeit. Ja. Das ist ja manchmal auch sehr schön.
Macht's gut.
Wir
hören uns wieder.
Vielen Dank.
Ciao.
Bis dann, tschüss.
Gesagt, dass ich aufhören soll.
Ich starte mal die Testaufnahme und guck mal, was hier so passiert.
Holger, ich möchte mal als allererstes sagen, dass du mich heute durch die Folge tragen musst.
Das ist richtig.
Damit habe ich es zuerst gesagt und ich habe jetzt quasi meinen Dienst an der Folge getan.
Das ist, aber solange du dir aber das Thema ausdenkst, ist das gut.
Jetzt lehne ich mich rück und kassiere.
Ist richtig. Nee, du suchst einfach das Folgenthema aus, über was du gerne reden möchtest oder über was ich gerne reden soll.
Ich finde das Thema durchaus gut. Ich glaube, das kann man noch, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass wir bei dem Thema, bei dem Zertifikatsthema, dass wir da eventuell nicht eine halbe Stunde mit vollkriegen. Deshalb würde ich es vielleicht ein bisschen weiter fassen wollen und einfach mal so das Cloud ja oder nein vielleicht einfach mal mit reinnehmen noch so. Nochmal so kurz anschneiden. Weißt du? Für und wieder von Cloud. Weil auf dem ThoughtWorks Tech-Radar ist ja Cloud gerade auf, nochmal drüber nachdenken.
Ist das so?
Hast du mich gesagt, dass da irgendwie, ich glaube, Always Cloud oder so
du, ist?
To be considered oder irgendwas?
Also, du basierst dein Assessment jetzt da auf den 5 Minuten, die wir besoffen durch Essen gerannt sind und wo ich gesagt habe, da?
Ja.
Das finde ich, find ich gut.
Holger, wenn du mir eine qualifizierte Aussage machst, wenn du mir sagst, Martin Fowler sagt, Cloud ist scheiße, dann setze ich das in meinem Kopf fest.
Ja, das hat Martin
Fowler. Da muss ich auch keine Background-Recherche machen, weil ich weiß, dass du mir keinen Mist erzählst.
Das war halt auch so, dass Martin Fowler Jeff Bezos persönlich beleidigt hat. Es war so, dass.
Und Jeff Bezos seine Mutter.
Es war so, dass Martin Fowler da einfach.
Wusstest du, dass Jeff Bezos nicht mehr der CEO von Amazon ist?
Ich glaube schon, ja.
Andy irgendwas ist jetzt der CEO.
Weiß ich nicht, nee. Das, Ja, also das sieht hier. Sieht so Testaufnahmen technisch ganz gut aus. Ich werde mal kurz, ich stoppe jetzt hier.
Warte, ich möchte noch was sagen, bevor du stoppst.
Ja, mach mal einen guten Witz. Witzig.
Eigentlich wollte ich mich beklagen, ehrlich gesagt.
Beklag dich einfach.
Ich möchte mich darüber beklagen, dass ich dich hier sehr schlecht sehen kann. Du hast da so eine Mauer zwischen uns beiden aufgebaut, habe ich den Eindruck.
Soll ich das mal so machen? Soll ich mal so zuklappen?
Es steht eine Mauer zwischen uns heute.
Guck mal, ich klapp einfach mal so. Ja, das weiß, woran das liegt, so ein bisschen. Ich bin auch gerade ein bisschen unentspannt, weil ich habe gerade ein bisschen Bier über mein Keyboard, über mein relativ neues Keyboard, was ich auch relativ geil finde.
Ich wäre da ja völlig gelassen, wenn mir das passieren würde. Ja.
Aber wie findest du eigentlich mein Keyboard, mein neues?
Ich finde das extrem geil, muss ich sagen.
Das ist schon ziemlich cool, ja.
Es ist geil. Ich überlege, ob ich mir dasselbe hole oder ein ähnliches.
Ja, willst du Halo haben? Aber mir gefällt das auch. Das Low Profile gefällt mir schon sehr gut.
Ja. So, das ist auch ein schönes Keyboard für unterwegs.
Das ist es auch. Aber das ist auch für hier so. Ist das gut? Ich drück mal auf Stopp.
Drück mal auf Stopp.